eure Gebete und euren Segen im Rücken zu spüren. Aber nun zu heute. Ich habe mir seit einiger Zeit schon einige Gedanken gemacht über das Thema Einheit in Christus. Ein ganz wichtiges Thema, das uns als Gemeinde berühren sollte, das aber noch viele, viele weitere Schichten beinhaltet. Und wir müssen ein bisschen vom Anfang anfangen. Wenn wir also sagen Einheit in Christus, dann sage ich ja mal, Israel gehört zu Christus, die Gemeinde gehört zu Christus. Wie vertragen sich die beiden miteinander, Israel und Gemeinde? Sind das überhaupt Dinge, die wir vergleichen können, zusammenführen können? Ist das nicht ein viel zu gegensätzliches Gebilde? Ist nicht die Ersatztheologie, die so viel zerstört hat und verwundet hat, dagegen? Ist nicht die gegenseitige Ablehnung und gegenseitige Missverständnisse so groß, dass sie kaum zu überwinden sind? Es scheint so. Über 2000 Jahre hat das nun schon so gedauert. Ich habe mir vorgenommen, einmal diese Wurzeln des christlichen und auch des jüdischen Gegeneinander, des Hasses oder der Ablehnung irgendwo ein Stück zu finden, zu ergründen. Und dabei ist für mich so als Punkt dahinter, dass gerade diese Situation die ganze Welt stark verändert hat und stark prägt, heute noch. Das ist also kein nebensächliches Thema, wenn wir uns das deutlich machen. Und ich bin dann darauf gekommen, Paulus einmal zu fragen. Paulus ist ein Visionär. Er hat sich leidenschaftlich zu diesem Thema geäußert, leidenschaftlich über Israel, leidenschaftlich über die Gemeinde. Bei ihm finden wir also beides. Und wenn wir diese Wurzel suchen, dann bin ich zunächst mal etwas sehr Ungewöhnliches gestoßen. Wenn ich diese jüdische Ablehnung einmal einfach mit einem Wort, das da nicht hingehört, aber um es vergleichbar zu machen, jüdische Ersatztheologie nenne, und die christliche, die kennen wir als Ersatztheologie, dann wird das Ganze noch bedeutsamer, wie es gegeneinander gearbeitet hat. Ich möchte jetzt an dieser Stelle den Predigttext hinstellen, Epheser 2, Vers 8 und die Verse 11 bis 22. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt, um die zwei friedensstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nicht mehr Fremde oder Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet ihr mit aufgebaut zu einer Behausung im Geist. Bevor ich noch auf einzelne Verse ganz bewusst eingehe, möchte ich den Zusammenhang noch ein bisschen weiterzeichnen. Bleiben wir einmal bei dieser jüdischen Ablehnung. Was denken die ultraorthodoxen, orthodoxen Juden, um sie mal zu nehmen, und auch die, die ihren Glauben ohne Jesus in der Synagoge praktizieren? Ihr Gedenke ist, wir alleine sind Gottes erwähltes Volk. Wir sind erwählt und gerettet worden. Wir halten uns an die Gesetze und an die Gebote Gottes, an die Speisegebote, die Kaschrut. Wir halten uns an seine Ordnung, keinen Kontakt mit den Heiden zu haben, keinen Besuch bei ihnen. Wir leben in der totalen Absonderung. Wir tun alles, was der Herr von uns will. Dazu ein kurzes Bild, ein Blick auf Petrus, die Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius in Caesarea. Petrus ist in Jaffo und er sitzt im Haus des Simons des Gerbers auf dem Dach und hat Hunger. Es kommt so ein Tuch von dem Himmel mit allerlei Ungetier und Dingen, die er im Leben nicht essen darf. Und eine Stimme sagt zu ihm, schlachte und iss. Und er sagt, mein Herr, ich werde nimmermehr das essen. Das Ganze geschieht dreimal und dann wird das Tuch wieder in den Himmel gezogen. Und er sitzt da oben mit hungrigem Bauch und denkt, was hat Gott mir sagen wollen? Und ich glaube, das ist immer die richtige Frage, die wir haben. So wie wir jetzt die Gebet, die für unseren Jugendmitarbeiter oder Mitarbeiterin oder was immer daraus kommt, haben. Gott fragen, was willst du? Was willst du sagen? Und hier hat er diese Frage gestellt. Und die Antwort kommt ziemlich schnell. Als er noch im Nachdenken ist, klopft es an die Tür. Und die Abgesandten von dem Cornelius, dem Hauptmann, sind an der Tür und sagen, komm mit uns. Cornelius hat uns gesandt, du sollst zu uns kommen. Und er geht mit. Er begreift, dass Gott ihm klar gemacht hat, hier sollst du mitgehen. Und als er dann ankommt, ist sein Wort, Apostelgeschichte 10, 28, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Er drückt das nochmal deutlich aus, das durfte ich überhaupt nicht. Das ist nach dem jüdischen Gesetz völlig daneben. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen als gemein anzusehen. Und so ist er gekommen und ist diesen Weg gegangen und der Hauptmann und seine ganze Familie kommen zum Glauben. Heiden kommen zum Glauben. Das ist die Geschichte, die uns deutlich macht, wie der Weg dann mit Jesus anders aussieht. Die Absonderung selber haben wir auf einer unserer Reisen direkt nach der Al-Aqsa-Intifada in einem Jerusalemer Hotel erlebt, als wir Kiddusch feierten mit der Gruppe und dann waren eine große Familie oder mehrere Familien, jüdische Familien, die feierten und das Ganze begann und dann kamen die Kellner und haben Wände aufgestellt zwischen den beiden Gruppen, die schöne Seite zu den Juden und die schlechte Seite zu uns und wir fühlten uns so wie in einem eingesperrten Abteilung. Mein erstes Gefühl war, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich hin, beschwere mich beim Management, dass die das rückgängig machen. Und mein zweiter Gedanke war, Herr, was willst du? Was sollen wir tun? Wir haben dann da gesessen und wir haben die Juden gesegnet und für sie gebetet und haben Frieden in unser Herz bekommen. Die sicherlich nicht, aber wir. Und sind in diesem Frieden dann auch gegangen. Ich glaube, das ist auch die richtige Lösung, dass wir dann immer aufbrausen und was tun möchten. Also das ist sicherlich auch verständlich. Aber diese Ablehnung, die da ist, die man auch manchmal mit Arroganz bezeichnen kann, hat schon seine Folgen gehabt. Da ist also etwas da, was Mühe macht. Die christliche Ersatztheologie ist ja weitestgehend bekannt. Und hier ist ein großer Irrweg der Kirche. Der Kirchen, kann man heute sagen, vollzogen worden. Sie beziehen sich auf die Gemeinde, Ekklesia, die Herausgerufenen. Sie sind diejenigen, die Gott jetzt zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk, erlösten, erwählten Volk gemacht hat und die Juden sind auf die Seite gesetzt. Das ist ihre Theologie, die leider heute noch ganz stark überall in der Welt vertreten wird. Immer noch. Ich hatte mal geglaubt, das wird weniger. Es ist mehr geworden. Und deswegen ist es auch ein Thema, über das man reden muss, auch wenn es vielleicht etliche von euch gar nicht kennen und es dem Herrn sei Dank kein Thema in unserer Gemeinde ist. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass wir hier an den Fakten entlang gehen. Aber noch so ein kurzer Gedanke. Die erste Gemeinde, die Urgemeinde, war jüdisch. Und wenn ich nur die Juden auf die Seite setze und die Gemeinde ist Gottes erwähltes Volk, was mache ich mit der ersten Gemeinde? Das passt also gar nicht, wenn man das von der Logik einmal anschaut. Oder der Papst, der sich auf den Petrus beruft. Mal ganz abgesehen davon, dass das zeitlich gar nicht mehr zusammenpasst, weil das erst ein paar Jahrhunderte nach Jesus passierte. Petrus ist ein Jude. Wie kann ich Juden ablehnen und mich dann auf sie beziehen? Auch das ist irgendwo Verwirrspiel. Aber diese Ersatztheologie, diese Erwählung Gottes, die sie auf sich beziehen, hatte dramatische Folgen. Juden, die an Jesus glaubten, mussten zum Christentum konvertieren oder sie wurden getötet, auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder ähnliche übliche Dinge. Trennung von Juden und Heiden, das war die Geschichte der letzten 2000 Jahre. Ablehnung der Juden und auch, dass sie als Jesusmörder gebrandmarkt wurden von den Kirchen. Und das hat sich hineingeprägt in das menschliche Leben. Und ich will für mich zeugnishaft sagen, als ich anfing, mich mit Israel zu beschäftigen und tiefer in die Dinge hineinkam, spürte ich in mir auch so viele negative Gedanken über das Judentum. Und habe mich dann gefragt, wo kommen sie her? Du hast das nirgendwo dir bewusst angeeignet, gelesen, ist auch nicht deine Meinung. Deine Meinung ist eine ganz andere. Dann ist mir klar geworden, dass das über unsere Gesellschaft, die ganz stark immer noch christlich geprägt war und ist, durch die Kirchen hineingeführt wurde. Dass ich also mit der Muttermilch fast diese negativen Gedanken aufgesogen habe und die waren mein Sprachgut geworden. Jüdischer Hass und jüdischer Geist, um nur mal so zwei relativ harmlose Bezeichnungen zu sagen. Und ich habe sie ausgeräumt aus meinem Leben und habe mich also bewusst dagegen gestellt. Wir kennen eine jüdische messianische Jüdin, die jetzt in Israel lebt, schon lange. Die ist in den USA geboren, war in New York, ging als Sechsjährige zur Schule und wurde von ihren Klassenkameraden als Jesusmörderin verprügelt. Sie hatte keine Ahnung, wer Jesus ist. Sie war auch da noch nicht messianisch. Für sie war dieser Teil überhaupt nicht da. Aber sie hat Hiebe als Sechsjährige empfangen, weil sie Jüdin war und zu denen gehörten, die Jesus getötet haben. Diese Missverständnisse, diese Ablehnung, dieser Hass, kann man sagen, dauert nun schon 2000 Jahre und ist aus diesem Gegensatz entstanden. Und was ist daraus weiter geworden? Gehen wir zu den Juden nochmal zurück, die Orthodoxen, die Ultraorthodoxen. Für sie sind die Christen Feinde geworden. Obwohl Paulus uns sagte, wir sollen sie zur Eifersucht reizen, dass sie Jesus finden. Und das Christentum hat das Gegenteil gemacht. Sie sind Feinde geworden. Und Jesus ist der Anführer ihrer Feinde geworden. Er ist ihnen nicht gleichgültig, er ist etwas, was sie ablehnen. Verständlicherweise aus diesem Hintergrund. Und Juden, die an Jesus glauben, sind Verräter in ihrem eigenen Volk, stehen zwischen allen, ja, wie zwischen Borke und Rinde, kann man fast sagen. Auch heute werden sie abgelehnt von ihrem Volk und sie werden abgelehnt von den Kirchen. Das passt auch nicht in die korrekte Theologie, wie sie sie geprägt haben. Und das Neue Testament wird als das gefälschte Buch dieser Christen gesehen. Die Christen auf der anderen Seite steigern ihre Ablehnung noch, indem sie Missionsverbot für die Juden verkündern. Das ist noch schlimmer, als wenn ich ihre Leiber töte, weil ich mit dem Missionsverbot auch ihre Seelen nicht in die Ewigkeit gehen lassen will. Ich verweigere ihnen das ewige Heil. Das ist vielleicht noch viel schlimmer, als nur zu töten. Und dabei sagt Jesus selbst in Johannes 4, 22, das Heil ist aus den Juden. Aus diesen Juden ist unser Heil gekommen. Und so ist dieser ganze Gegensatz und dieser Zwang ist absolut unverständlich, wenn Juden gezwungen werden, Christen zu werden. Ich habe nirgendwo in der Bibel gelesen, dass ein Jude irgendwas anderes werden muss, wenn er zu Jesus findet. Ich habe auch nirgendwo in der Bibel gelesen, dass ich was anderes werden muss, vielleicht Jude werden muss, um an Jesus glauben zu können oder irgendwas Besonderes anderes tun muss. Also ich habe in der Bibel nur gefunden, dass jeder Mensch auf dieser Erde, ob Jude, Heide, ob schwarz, ob gelb, ob rot, ob weiß, so wie er ist, zu Jesus kommt. Und so wie er ist, sein Jünger werden kann. Und so wie er ist, Jesus als seinen Herrn in sein Leben aufnehmen darf. Und die Herrschaft Jesu fängt an. Und was bleibt? Wir sind Deutsche geblieben als Jesu Jünger. Wir sind leben weiter in unserer Kultur, die uns geprägt hat. Und das Gleiche können wir für die Juden sagen, wenn wir diesen Gegensatz einmal nehmen. Sie leben weiter in ihrer Kultur. Sie müssen da nicht raus. Sie bleiben Juden. Und sie erreichen ihre Bestimmung, Jesus zu finden. Das ist eigentlich der Weg. Aber wenn wir international das angucken, die Wahrheit der Vergangenheit wird durch Lüge gefälscht. Jetzt das Neueste, Jerusalem, sollen die kein Recht mehr drauf haben, ist ja auch keine jüdische Stadt, ist ja auch eine arabische Stadt, wie es gesagt wird. Eine Situation, die sich steigert, vor der wir heute stehen. Und jetzt kommen wir etwas näher noch zu unserem Text. In Vers 13, da lesen wir, jetzt aber seid ihr in Christus. Seid ihr in Christus. Ihr, die ihr einst fern war, die ihr keinen Gott hattet, keinen Christus hattet. Also die Heiden sind hiermit gemeint. Die Heiden, wir sind damit gemeint, dass wir in Christus sind. Ich stelle mir vor, dass das ein Schock war für die Juden. Jetzt kommen diese Heiden, jetzt kommen diese unsere Feinde und die sollen in Christus sein. Was für ein Wahnsinn, erklärt da der Paulus. Aber genau das ist es. Sie verlieren ihren Anspruch, alleine erlöstes Volk zu sein. Aber war der Anspruch eigentlich von Anfang an da? Auch da gibt es differenzierte Gedanken. In 1. Mose 18, Vers 3 lesen wir, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt im Klartext doch, das erwählte Volk wird gesegnet, das jüdische Volk von Gott, aber die Nationen und die Heiden auch. Und wir haben unterschiedliche Heilswege. Und die sind brutal auseinander gewesen über 2000 Jahre. Und sie treffen sich wieder in Jesus. Und das ist das, was wir eigentlich begreifen müssen. Gott hat sich Israel zum Eigentumsvolk erwählt, um aus diesem Volk seinen Sohn, den Messias, als Juden zu senden. Das ist der Hintergrund. Das ist die eigentliche Bestimmung für dieses Volk. Der Messias, der auch uns erreicht und uns meint, der für alle Menschen da ist. Die orthodoxen Juden haben das nicht so wahrgenommen und viele Christen auch nicht. Dabei ist das Blut Jesu, das aus beiden eins gemacht hat, die entscheidende Kraft. Wir werden einmal in der Ewigkeit gemeinsam vor Gott stehen. Die, die unter Jesu Blut gereinigt wurden, die an Jesus glauben, sie gehören zusammen, sind eins in Christus. Auch der, der die Mühe macht. Wenn ich an uns hier denke und einmal von dem großen Thema Juden und Heiden den kleinen Fokus Gemeinde Auerstraße nehme. Auch für uns gilt das. Eins in Christus. Bei allen Missverständnissen, die da sind, bei allen Mühen, die Worte kreieren, bei allem, was hier und da an Gegensätzen ist, wir sind eins in Christus. Und das ist das, was wir lernen müssen, lernen sollen in unserem Leben. Die meisten Christen wollen das nicht wahrhaben. Die wollen jetzt Gottes Volk sein. Die wollen jetzt die Ersten sein. Manche Gemeinden, ich bin ja viel rumgekommen, die sagen, wir alleine sind die Einzigen, die richtig glauben. Ist das andere denn richtig? Also aus der Brüderbewegung, dass ich in eine Baptistengemeinde gegangen bin, das hat manche schon ziemlich getroffen. Oder eine Bemerkung, die ich jetzt hörte auf der Singewoche von einer 91-jährigen alten Schwester, die ganz stark geprägt ist von der Brüderbewegung. Du Gerhard, ich wollte dich immer noch mal eins fragen. Warum gehst du eigentlich immer zu den messianischen Juden und nicht zu unserer Versammlung in Israel? Also ich habe mit dieser Frage, hätte ich nichts anfangen können, wenn ich nicht mal in der Brüderbewegung gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, was ist das, was soll das? Und ich habe eine Gegenfrage gestellt und habe gesagt, ist irgendwas falsch an den messianischen Juden? Dann guckte sie mich mit großen Augen an und hat es nicht geantwortet. Und dann habe ich eine zweite Antwort gegeben, ist irgendwas Besonderes an der Versammlung? Hat sie mir auch keine Antwort drauf gegeben. Und dann kamen andere Leute und das Gespräch brach ab. Aber es macht deutlich, was da für Gedanken sind und was da auch so bei einer ganz alten Frau, einer ganz lieben Schwester, die ich sehr schätze, an verwirrenden Gedanken in ihrem Herzen stecken. Und die sind auch geprägt durch diese Geschichte, die ich versuchte hier einmal aufzuzeigen. Wir sind die Einzigen, die richtig glauben. Wieso kannst du da zu den messianischen Juden gehen? Das ist doch unmöglich. Du gehörst doch zu den Brüdern. Natürlich gehöre ich zu den Brüdern Jesu, natürlich gehöre ich zu seinen Jüngern, aber die messianischen Juden auch. Und dann geht's weiter, das Alte Testament brauchen wir nicht, denn wir sind ja die neutestamentliche Gemeinde, Gottes Volk, das erwählte Volk. Gehen wir weiter auf Vers 14. Denn er ist unser Friede. Denn er ist unser Friede. Jesus ist die Person des Friedens, ist der Friedefürst. Er hat uns den Frieden mit Gott geschenkt. Durch ihn haben wir ihn bekommen. Er schenkt den Frieden unter uns als seine Jünger. Wir müssen diesen Frieden nur annehmen. Er schenkt Frieden zwischen gläubigen Juden und gläubigen Christen, die an Jesus glauben. Er schenkt diesen Frieden. Er schenkt auch Frieden mit Ungläubigen. Wir dürfen also diese Frage des Friedens für uns wirklich in dieser Weise in Anspruch nehmen. Dann heißt es weiter, er hat aus beiden eins gemacht. Juden und Heiden, die an Jesus glauben, sind eins in Jesus. Eins gemacht aus beiden. Juden und Heiden sind hier gemeint. Das ist eine Tatsache. Und diese Tatsache, die müssen wir begreifen und lernen, auch wenn sie von den Juden, die noch nicht an Jesus glauben und von den meisten Christen nicht so gesehen wird. Er hat die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Der Grenzzaun für die Heiden auf dem Tempelberg, zu dem sie gehen durften, den hat er abgerissen, den hat er weggenommen. Was heißt das? Das heißt, dass wir in den Tempel gehen dürfen, dass die Heiden dorthin gehen dürfen. Dann ist ja noch mehr passiert, als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben nach unten. Das heißt, das Allerheiligste Gottes Gegenwart ist geöffnet für jeden, der glaubt. Wir brauchen dafür nichts anderes mehr. Das ist das, was uns Paulus hier auch sagt. Wir haben Zutritt zum Tempel, wir haben Zutritt zu Gott. Die Türen sind für uns geöffnet. In Vers 16 lesen wir, die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Diese Versöhnung, von der Trennung zur Versöhnung. Und wir müssen uns klar sein, dass wir auch als neutestamentliche Gemeinde diese Versöhnung mit Gott brauchen. Wie wir Sünder waren, wie wir Gott abgelehnt haben, wie wir gegen ihn waren. Versöhnung untereinander. Auch versöhntes Leben in der Gemeinde. Es gilt auch für uns hier. Es ist nicht nur der große Zusammenhang Juden und Heiden, den ich hier ganz bewusst zeichne, sondern ich kehre zurück zu uns. Wir brauchen auch diese Versöhnung untereinander, die wir immer wieder erneuern müssen. Aber auch Versöhnung zwischen Juden und Christen oder zwischen Juden und Heiden. Versöhnung ist überhaupt Lebenselixier. Da, wo wir als Versöhnte leben, kann auch der Friede Jesu einkehren. Und wo wir das nicht sind, da haben wir keinen Frieden. Da haben wir Unfrieden und das spürt man. Ich denke manchmal, dass unsere Kraft viel zu klein ist und manch einer sagt das ja auch, um diese Widerstände, Gegensätze viel zu groß sind. Ich so an den Hass der Araber denke, wie kann man den überwinden? Fast unmöglich, wenn sie schon vom Kindesalter an zu diesem Hass erzogen werden und das noch viel stärker in ihnen drinsteckt, als das, was ich jetzt bei dieser alten Schwester nur als ein Stück Brüdertheologie erkennen durfte. Bei weitem nicht so tragisch wie dieser Hass, zu dem sie erzogen werden. Aber ich sage euch, nur durch das Kreuz ist diese Überwindung möglich. Es gibt keinen anderen Weg. Der Opfertod Jesu ist der Weg zur Versöhnung, ist der Weg, dass wir eins werden können. Seine Vergebungsliebe und seine Hingabe zu uns ist der Weg, der uns in die Versöhnung führt. Wir haben das erlebt in Israel und das war eindrucksvoll. Es gibt einmal im Oktober, einmal im Jahr einen Versöhnungsgottesdienst zwischen Jesusgläubigen Arabern und Jesusgläubigen Juden. Ich sage das jetzt bewusst mal, ich sage nicht Christen und Juden, weil die Definition ziemlich präzise gemacht werden muss, sonst stimmt sie nicht. So ungefähr 600 Leute im Norden Israels treffen die sich im Wald und feiern Versöhnung untereinander. Und da predigen arabische Pastoren und predigen jüdische Pastoren. Das Ganze geht sprachlich nur in Hebräisch und Arabisch. Da gibt es keine englische Übersetzung. Ich war da und habe dann eine deutsche Übersetzung sogar gekriegt von einem befreundeten Pastor, der mir dann geholfen hat. Das war eindrucksvoll, das zu erleben. Das geht also. Bei all diesen Gegensätzen, bei dem Hass, der großgezogen worden ist, es geht, es ist möglich, aber nur über Jesu, nur über das Kreuz, nur über das Blut, alles andere unmöglich. Ich traf dort einen arabischen Pastor, mit dem ich über Versöhnung redete, 4, 5 Jahre vorher, und er hat mich fast rausgeworfen aus seiner Kirche und es abgelehnt und einen Hass gegen Israel gezeigt, und der leitete diese Versöhnungsveranstaltung, als ich einmal dabei war. Ich bin dann zu ihm hingegangen und sagte: Kennst du mich noch? Ja. Weißt du noch, wo wir uns getroffen haben? Er sagte: Ja, das war 2000 in Jerusalem. Aha. Weißt du auch noch, wo wir geredet haben? Weiß ich auch noch. Da hast du gut behalten. Ja, es war prägend. Also das war ziemlich deutlich, was du mir gesagt hast. Aber ich muss dir sagen, mein Herz ist inzwischen völlig verändert worden vom Herrn. Und durch alles, was zum Umfeld passiert, habe ich begriffen, diese Versöhnung ist dran. Aus einem Hasser wurde ein Versöhnungsprediger. Und er prägt seine Gemeinde und die kommt langsam hinterher. Ich erlebe das immer wieder, dass diese Gemeinde diesen Weg auch langsam findet. Weil er als Jesu-Jünger vorangeht und das predigt und prägt und lebt. Und so gibt es auf der jüdischen Seite gleiche. Und das ist beeindruckend, aber es ist ein Tröpfchen, wenn man das weltweit sieht, aber ein ganz entscheidendes Tröpfchen, das Freude macht. Jesus ist der Weg zu Gott und in die Ewigkeit, auch für die Juden, auch für die Heiden. Dann lesen wir in Vers 19, ihr werdet Mitbürger oder ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das wird noch einmal deutlich, wie unser Zusammenleben heute aussehen soll. Wenn wir als Mitbürger dazugerufen werden, dann sind wir nicht allein. Ein Mitbürger hat einen Bürger, der schon da ist. Das wäre also jetzt grammatisch ganz einfach mal ausgedrückt. Also wir sind Mitbürger und wir werden zu vorhandenen Bürgern hinzugefügt. Und da ist ganz einfach dieser Ölbaum das wunderbare Bild, das Paulus in Römerbrief Kapitel 11 beschreibt. Der Ölbaum, die edlen Zweige, das sind die Bürger, die schon vorhanden sind. Zugegebenermaßen sind einige ausgerissen wegen Verstocktheit. Und die Mitbürger, die dazukommen, sind die unedlen Zweige, das sind wir. Und die Edlen kommen wieder dazu. Und das Ganze ist dieses Bild der Einheit. Und dieser Ölbaum in seiner Wurzel wird von Jesus getragen, von niemand anders. Wir können also uns nur definieren als Mitbürger im Zusammenhang dieses Einsseins im Ölbaum. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares Bild, wenn wir uns das so klar machen. Wir sind Teilhaber und nicht allein. Das ist auch ganz wichtig. Das ist Gottes Genialität. Wir sind dazugekommen zu dem heiligen Volk. Also das, was als Ersatztheologie gepredigt wird, ist so im Kern richtig. Nur in der Frage der Absolutheitsidee, dass man die anderen wegwischt, das ist grottenverkehrt. Aber wir sind dazugekommen. Die Juden zuerst und dann auch wir, eins in Jesus Christus. Was für ein wunderbares Wort, was für ein wunderbarer Gedanke. Wir gehören zusammen. Wir sind gemeinsam Bürger des heiligen Volkes. Und wir wollen uns noch Vers 20 ansehen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Eckstein, Grundstein. Entweder ist das der Fundamentstein oder es ist der Schlussstein in dem Bogen. Beide Bilder sind sehr schön. Im Bogen ist Jesus oben, es gefällt mir das besser. Wenn ich den Stein rausnehme, fällt alles zusammen. Und wenn ich unten den Grundstein wegziehe, fällt auch alles zusammen. Das heißt, ohne Jesus Chaos. Ohne Jesus funktioniert nichts. Und wir brauchen nur in die Welt zu schauen und erkennen, das ist so. Da, wo Jesus nicht ist, wird das Chaos immer größer, bricht alles zusammen. Und das wäre bei uns ganz genauso. Er ist der Eckstein und wir werden aufgebaut. Und in Vers 21, in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Wir sind dieser Tempel des Herrn, wie wir es im Korintherbrief lesen dürfen. Und Jesus wohnt in diesem Tempel. Er wohnt in dir, er wohnt in mir. Das ist auch ein Bild, ein wunderbares Bild, und wir wollen ihn ehren mit unserem Leben und wollen ihn ehren mit dem, was wir tun. Dazu gehört auch, dass wir diese Einheit begreifen und leben und erkennen und zunächst mal bei uns hier anfangen, ganz bewusst, aber dann die Schritte auch weitergehen und uns wehren gegen Verunglimpfungen, die nicht richtig sind. Ich habe noch so einen Schlussgedanken, der ein bisschen in diese Richtung geht. Zur Zeit der Glaubensväter Abraham, Isaak und Jakob oder Israel gab es zwei Gruppen von Menschen, Juden und Heiden. Also eine kleine Schar Juden und die ganze restliche Welt war die andere Gruppe der Menschen. Und letztlich ist diese Sortierung immer noch so da, die hat sich nicht verändert. Aber es gibt jetzt eine dritte Gruppe, die dazugekommen ist. Und das sind die Juden und die Heiden, die an Jesus Christus glauben, die zusammengefügt sind in der Einheit in Christus. Das ist die dritte Gruppe. Und das ist die Zukunft. Und das ist das Ziel in die Ewigkeit. Und zu dieser dritten Gruppe gehören wir. Die ist immer noch winzig klein, wenn wir das in der Welt betrachten. Aber wollen wir diese Einheit nicht leben und auch in die Ablehnung gehen und in Gegensätze gehen, wollen wir nicht viel lieber diese Einheit in Jesus, wie er sie uns schenken möchte, leben? Das ist bestimmt für unsere Zukunft. Wir werden einmal in die Ewigkeit kommen, als die, die zu Christus gehören. Das ist die Vision von Paulus, die er uns vermitteln möchte. Aber der Herr möchte auch, dass wir in dieser Einheit leben, dieser Einheit als seine Jünger, dass wir Liebe leben, dass wir versuchen, uns zu verstehen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir dafür sorgen, dass Missverständnisse ausgeräumt werden, wie wir das ja heute Morgen auch hörten. Das gehört genauso mit in dieses Bild hinein. Möge der Herr Jesus uns diese Einheit schenken. Ich denke, wir können, wie wir das immer tun, noch miteinander beten und ich bitte einige, das zu tun.